Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Weniger Geld für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Das ist der Plan der EU-Kommission für die nächste Haushaltsperiode. Und seit die Pläne gestern offiziell vorgestellt worden, ist richtig Druck im Kessel.
Die Kommission sagt, Landwirtschaft ist ein strategischer Sektor. Und dann Finanzmittel zu kürzen, wie im Raum steht, oder die Struktur der Agrarpolitik zu zerschlagen, ist nicht gut.
Das sagt Nikolaus Belakovic vom Europäischen Bauernverband. Viele Bauernvertreter sind extrem unzufrieden. Auch der deutsche Landwirtschaftsminister Alois Rainer und viele AmtskollegInnen aus den Bundesländern. Verteilungskämpfe ums Geld sind absehbar und das könnte ein Riesenproblem für den Naturschutz werden. Wir berichten gleich. Außerdem haben wir einen kleinen Schwerpunkt Atommüll, in dem wir in die Asse schauen und erfahren, wie die geräumt werden soll. Und wir beschäftigen uns mit dem nationalen Begleitgremium, das die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll kommunikativ begleitet. Armin Grunwald ist der Co-Vorsitzende des Gremiums.
Unsere Macht, wenn man so sagen will, kommt aus der Beauftragung durch Bundesrat und Bundestag. Da haben wir unser Mandat her.
Doch diese Macht wird gerade ausgehöhlt, indem die Wiederbesetzung von Posten von den Bundesländern blockiert wird. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Genau heute vor 6 Jahren wurde gesellschaftlicher Wille in ein Gesetz für Artenschutz gegossen. Aus dem bayerischen Volksbegehren Rettet die Biene wurde ein Gesetz, weil sich so viele Menschen gefunden hatten, die das Ganze unterstützt haben. Seitdem hat Bayern eine spezielle Gesetzgebung für Naturschutz, die vor allem dafür sorgt, dass Landwirtschaft und Artenschutz zusammenkommen, ganz einfach, weil es Geld dafür gibt. Doch dieses Geld könnte jetzt knapp werden, wenn tatsächlich EU-Mittel für Landwirtschaft gekürzt werden. Dabei zeigt das Gesetz durchaus Erfolge. Das zeigt eine neue Studie, die unser Landeskorrespondent Tobias Krone sich angesehen hat.
Und Sie sehen, es ist immer ein schönes, buntes Bild. Dieses Jahr 2025 haben wir durchaus 5 grüne Indikatoren von 12. Aber wir haben eben auch 4 rote und wir haben auch gelbe und graue.
Professor Roman Lenz, Ökologe von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, steht vor seiner Präsentation im Sitzungssaal des Bayerischen Landtags. Die Ampelfarben stehen für den Status einzelner Teilziele des Bayerischen Artenschutzgesetzes. Grün heißt, das Jahressoll ist erreicht. Gelb bedeutet, es ist zu 90% erreicht. Rot zeigt an, wo das Ziel zu weniger als 90% erreicht ist.
Das heißt, wenn man das einfach jetzt schon zusammenfassen möchte, also die Hälfte hat man erreicht maximal von dem, was man sich selber ja vorgegeben hatte.
Die kunterbunte Tabelle, sie zeigt, wie vielfältig die Hausaufgaben sind, die sich die bayerische Staatsregierung, Umweltverbände und Landwirte nach dem Bienenvolksbegehren und einem runden Tisch 2019 gegeben haben. Angefangen beim Blühstreifen am Straßenrand bis zur Halbierung des Pestizideinsatzes. Und einiges ist jetzt schon erreicht, wie zum Beispiel die sogenannte späte Maat, also das späte Abmähen von Wiesen, um Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten zu schaffen. Auch beim Schaffen eines Verbunds an Biotopen in der bayerischen Landschaft kommt Bayern tendenziell voran. LandwirtInnen helfen nun vermehrt, diese Flächen zu schützen und bekommen dafür Geld.
Und tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Maßnahmen im Volksbegehren und im Begleitgesetz den Landwirten nicht einfach aufgedrückt werden können, sondern der Staat muss Angebote machen und die Landwirte können dann freiwillig mitmachen, wenn das im Betriebsablauf passt und wenn es finanziell passt. Und dafür sind eben diese 100, 150 Millionen ausgegeben worden.
Resümiert Norbert Schäfer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz. Doch das sei längst noch nicht genug, denn es gibt einige rot bewertete Kriterien, wie zum Beispiel der Anteil des Ökolandbaus, der laut dem Wissenschaftler Roman Lenz im vergangenen Jahr bei etwas unter 14% in Bayern stagniert. Die Zielmarke von 20% Ende dieses Jahres sei kaum noch zu erreichen. Und auf den staatlichen Pachtflächen ist der Ökoanteil sogar gesunken. Warum das so ist? Frage an Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, CSU.
Während Corona, da haben die Menschen sehr viel und sehr gerne Geld ausgegeben für ökologische und regionale Produkte. Dann kam ein Stück weit die Wirtschaftskrise in Deutschland und auch die Ukraine-Krise und das bildet dann schon ein Gefüge der Unsicherheit. Und genauso wird diese Unsicherheit auch weitergegeben an die Bäuerinnen und Bauern. Viele trauen sich ja dann gar nicht mehr umzustellen auf den ökologischen Landbau, weil sie Sorge tragen, dass der Absatz nicht gelingt und damit die Ware natürlich liegen bleibt.
Eine Sorge, die der Spitzenverband Ökologische Landwirtschaft nicht teilt. Er klagte Anfang des Jahres, dass die Nachfrage nach Bioprodukten kaum noch von der deutschen Landwirtschaft gestillt werden könne. Auch bei Blühstreifen neben dem Acker sieht die Monitoring-Studie aktuell rot, also weniger Flächenförderung. Siegfried Jäger, Bauer aus Niederbayern und Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbands, führt den Zeitgeist ins Feld.
Wir haben jetzt dort die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln wieder im Vordergrund, die Versorgung mit Lebensmitteln, die der Landwirt erzeugt. Und Blühstreifen sind ja im Endeffekt verlorenes Ackerland, wo nichts erzeugt wird drauf. Und da ist natürlich das schon auch von der Mentalität des Landwirts die, dass er dann lieber natürlich einen Weizen erzeugt, als bevor er Blühstreifen anbaut.
Die Hauptsorge der InitiatorInnen für die nahe Zukunft hat mit Geld zu tun. Die EU-Kommission hat in dieser Woche ihre Haushaltspläne für die kommenden Jahre vorgelegt. Und künftig soll es deutlich weniger Mittel für die Landwirtschaft geben. Für mehr Naturschutzprojekte in der bayerischen Fläche bräuchte es aber noch einmal so viel Geld wie jetzt, sagt Norbert Schäffer vom LBV.
Wir rechnen, dass wir einschließlich der Wiedervernässung von Mooren in Bayern insgesamt jährlich noch einmal 200 Millionen brauchen.
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hält diese Einschätzung für realistisch. Sie sieht aber wenig Spielraum für die kommenden Jahre. Wohl auch, weil die Kürzungen im EU-Budget zu erheblichen Verteilungskonflikten innerhalb der Landwirtschaft führen dürften.
Ich bin ehrlicherweise entsetzt über die Art und Weise. Die Kürzung wird uns sehr schmerzhaft treffen. Deswegen ist mein Credo auch, wir müssen dann schon auch mal überlegen, was ist dann überhaupt noch möglich.
Der Artenschutz könnte da künftig hinten runterfallen. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema nach unten gerutscht und das sei fatal, sagt der Ökologe Roman Lenz. Denn noch sei das Aussterben der Arten nicht gestoppt.
Ich kenne das Geschäft jetzt seit 50 Jahren. Wir haben Vorschläge vor 50 Jahren gemacht als Wissenschaftler und es hat sich leider nichts wirklich verbessert. Wir haben an vielen Schrauben gedreht, aber wir haben die Biodiversitätsverluste noch nicht anhalten können. Also es ist hoher Handlungsbedarf.
Tobi Krone über die Bilanz nach 6 Jahren des Bayerischen Artenschutzgesetzes. Hochradioaktiver Atommüll steht derzeit über ganz Deutschland verteilt in Zwischenlagern, zumeist an den ehemaligen Standorten von Kernkraftwerken. Irgendwann soll er in ein Tiefenendlager gebracht werden, weil das als sicherer gilt. Aber ein Standort dafür, der wird voraussichtlich erst in 50 Jahren gefunden sein. Denn es soll der bestmögliche Standort sein, den gerade die Bundesgesellschaft für Endlagerung sucht. 2017 war der ganze Suchprozess ja auf neue Füße gestellt worden, weil die politische Festlegung auf den Standort Gorleben Vertrauen verspielt hatte. Die Folge waren erhebliche Proteste mit teils straßenschlachtartigen Szenen. Daran erinnert Armin Grunwald im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Er ist Co-Vorsitzender des Nationalen Begleitgremiums, in dem 18 Bürgerinnen und Bürger die Endlagersuche kritisch begleiten. Heute trifft sich das Gremium zu seinem turnusgemäßen Treffen und ich wollte von Armin Grunwald wissen, was genau jetzt eigentlich die Aufgabe des NBG ist. Und der Ausgangspunkt ist aus seiner Sicht eben die heftige gesellschaftliche Spaltung durch Gorleben.
Und so hat man sich überlegt in der Endlagerkommission des Deutschen Bundestages, wir brauchen ein unabhängiges Gremium, das diesen Prozess der neuen Endlagersuche kritisch und von außen begleitet, nicht Teil des Suchverfahrens selbst ist, sondern darauf achtet, dass die Ideale des neuen Auswahlverfahrens wirklich auch umgesetzt werden. Also zum Beispiel soll das neue Verfahren beteiligungsorientiert sein, wissenschaftsbasiert, transparent und lernend. Ja, da muss man sozusagen dauernd drauf aufpassen, damit man der Bevölkerung auch ermöglichen kann, neues Vertrauen aufzubauen.
Die Suche, die Endlagersuche wird jetzt ja aber absehbar noch mehrere Jahrzehnte dauern und die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die ist im Moment noch in der ersten Phase, der sogenannten Papierphase, wo sozusagen die Geologie erstmal auf dem Papier überhaupt angeguckt wird. Was machen Sie als nationales Begleitgremium denn dann gerade die ganze Zeit?
Also zum einen begleiten wir die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Da wird ja in der Tat täglich gearbeitet. Da werden Daten verglichen. Da werden Gebiete bewertet im Hinblick auf ihre Eignung für die Weiterbetrachtung, für die genauere Erkundung in der Zukunft. Das passiert täglich. Und das soll ja schließlich transparent sein. Das heißt, die Bevölkerung müsste sich überzeugen können, dass in diesen ganzen Prozessen der Bewertung von Standorten alles mit guten Dingen zugegangen ist, nachvollziehbar ist. Und da haben wir zum Beispiel Sachverständige, die dort reingehen, Akteneinsicht nehmen und sich das ganz genau im Detail anschauen und die uns dann berichten, wie diese Methoden funktionieren und ob alles dann auch wissenschaftsbasiert nach Datenlage durchgeführt worden ist. Diese Methoden evaluieren wir und dann, wenn die Arbeitsstände veröffentlicht werden, dann schauen wir auch wieder rein, mal nehmen Stichproben, ob das alles wirklich super nachprüfbar, transparent und so weiter gelaufen ist. Das soll das Vertrauen aufbauen helfen.
Ja, aber wenn Sie feststellen, dass es nicht gut gelaufen ist, wenn Sie irgendwo ein großes Fragezeichen dran machen, was für eine Handhabe haben Sie dann?
Dann gibt es Kommunikation. Ja, wir haben dann Diskussionen in den Sitzungen, die ja auch öffentlich sind. Das heißt, die Öffentlichkeit kann mithören, was wir dann dort vielleicht auch zu beanstanden haben über unsere Sachverständigen, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten sehen und sie auch uns für die nächsten Schritte wünschen würden. Das ist mehrfach in Detailfragen auch wirklich passiert, wo wir gesagt haben, hier und da klemmt es noch ein bisschen. Und dann haben wir im Dialog mit der Bundesgesellschaft wirklich auch geschafft, dass dann in den nächsten Schritten unsere Erkenntnisse berücksichtigt wurden, um das Verfahren besser zu machen.
Das heißt aber, Ihre Aufgabe ist angelegt als Dialog und es ist nicht so, dass Ihre Beschlüsse bindend wären für irgendwen.
Also wir begleiten das Verfahren und wir sollen vermitteln und Vertrauensaufbau ermöglichen. Wir sind keine Aufsichtsbehörde in einem strikten Sinne, dass wir Anweisungen geben könnten. Unsere Macht, wenn man so sagen will, kommt aus der Beauftragung durch Bundesrat und Bundestag. Da haben wir unser Mandat her. Wir gehen dann natürlich auch mit unseren Erkenntnissen zum Bundesministerium, zu dem Umweltausschuss des Deutschen Bundestages und so weiter. Das ist natürlich Einfluss, den wir ausüben, aber eben keine direkte Aufsicht über den laufenden Prozess.
Wenn Sie sagen, Ihre Macht kommt von den Beauftragenden, also auch von den Bundesländern, dann ist es ja nun im Moment so, dass Ihr Gremium nicht vollständig ist. Eigentlich sollte es 18 Mitglieder geben. Die Nachbesetzung von 3 Plätzen, die stockt aber jetzt seit mehreren Jahren, weil sich die Länder eben nicht einigen können. In Klammern, auch weil Bayern gerne mehr Einfluss hätte in dem Gremium. Also wie sehr schwächt dieser anhaltende Streit dann Ihre Machtposition?
Natürlich ist das nicht gut für uns. Ganz klar, seit gut 2 Jahren arbeiten, es sind glaube ich zurzeit ja 9 der eigentlich 18 Mitglieder kommissarisch, weil keine neue Berufung erfolgt ist bislang. Und das ist für das gesamte Gremium kein guter Zustand. Manchmal wird sogar Legitimation angezweifelt. Daran hapert es eigentlich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass es unsere Autorität nicht gut tut. Immerhin sieht es besser aus auf der Seite der 6 Bürgervertreterinnen, die nach einem anderen Verfahren bestellt werden, über Zufallsauswahl und dann ein Wahlverfahren. Dort hat das Bundesumweltministerium die Prozesse gut organisiert und das läuft immer nach den 3 Jahren Amtszeit. Da passiert das reibungslos mit der Nachbesetzung. Das Problem liegt im politischen Bereich, im Bundesrat, das haben Sie ja gerade auch mit Recht gesagt.
Ist denn da von Ihrer Seite absehbar, dass sich irgendwie eine Lösung abzeichnet? Sie werden ja sicherlich auch irgendwie im Gespräch mit den Ländern sein.
Wir sind im Gespräch und wir haben gedrängelt und ständig auch dort angerufen und Briefe geschrieben bei den Ländern. Wir haben jetzt im Bundestag ja auch eine neue Situation, einen neuen Bundestag mit neuen Mehrheitsverhältnissen, einem neuen Umweltausschuss. Dort gehen wir jetzt auch überall in die Gespräche. Ich meine, die alte Liste des vorigen Bundestages gilt jetzt auch nicht mehr. Hm. Ja, auch der Bundestag muss sich neu damit befassen, sind aber zum Glück mehrere Akteure jetzt unterwegs, sodass zu erwarten ist, dass im Herbst dieses Jahres eine neue Welle, ein neuer Anlauf erfolgt.
Wenn wir schon beim neuen Bundestag sind, sind wir quasi auch schon bei der neuen Bundesregierung. Was für Erwartungen haben Sie da als nationales Begleitgremium an die neue, die schwarz-rote Bundesregierung?
Also ich darf mal ganz offen sagen, ich war enttäuscht, dass im Koalitionsvertrag das ganze Thema überhaupt nicht erwähnt wird. Ich hoffe, dass trotzdem allen Beteiligten in der neuen Bundesregierung klar ist, dass das ein wichtiges Thema ist, das Aufmerksamkeit braucht, das Stabilität braucht und dass natürlich über die Nachbesetzung, die zeitlich ja passende Nachbesetzung von Gremien, die hier wichtig sind, auch entsprechend die Politik ihren Beitrag leisten muss, dass das gut weitergeht.
Ein Thema, was ja immer noch quasi schwelt, ist die Frage der Dauer der Endlagersuche. Wir wissen ja seit dem vergangenen Jahr, dass es noch mal deutlich länger voraussichtlich dauern wird, bis in die 70er Jahre dieses Jahrhunderts bestenfalls, bis ein Standort benannt werden kann. Die vorangegangene Bundesregierung war diesbezüglich, was Beschleunigung angeht, ein bisschen zurückhaltend. In den Koalitionsverhandlungen sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte der Punkt Beschleunigung in den Koalitionsvertrag Eingang finden. War dann am Ende nicht so. Wie ist die Position des Nationalen Begleiters? Begleitgremium. Sie hatten ja auch schon mal Vorschläge gemacht, wie man in Sachen Beschleunigung ein bisschen vorankommen könnte. Werden Sie da Druck machen, dass die Bundesregierung die Beschleunigung der Endlagersuche wirklich voranbringt?
Also wir haben dazu ein Positionspapier auch erarbeitet und veröffentlicht, das natürlich jetzt auch einen Gang der Beratungen Eingang finden soll. Also zunächst einmal, Sie haben die 70er Jahre genannt, das weiß man nicht. Es gibt Überlegungen, ob man es nicht in den 40er Jahren schaffen kann, einen Standort zu finden.
Es gibt den politischen Wunsch, dass es eher klappt, aber das Öko-Institut und auch die BGE haben ja deutlich gemacht, dass das voraussichtlich nicht klappen wird.
Also mit der Zukunft ist das so eine Sache. Die kennen wir ja nicht. Und man kann die Zukunft so oder so sich ausmalen und dann kommen andere Zeiträume raus. Es ist ein Konsens, dass wir die Sache beschleunigen sollen. Und wir als NBG sagen dann aber, auf keinen Fall eine Beschleunigung auf Kosten von Sicherheit oder von Beteiligungsrechten der Bevölkerung. Denn das geht wieder auf Kosten von Vertrauen und dann haben wir nachher wieder ein ähnliches Problem, wie wir es früher schon einmal hatten. Also wir sagen, Beschleunigungspotenziale ausloten und danach umsetzen, ja, aber so, dass Sicherheit und Beteiligung auch garantiert bleiben.
Armin Grunwald war das Co-Vorsitzender des Nationalen Begleitgremiums. Ein Ort, der zeigt, wie man das mit der Endlagersuche definitiv nicht machen sollte, liegt in Niedersachsen im Landkreis Wolfenbüttel. Dort liegt die Asse, ein ehemaliges Salzbergwerk, in das in den 60ern und 70er Jahren Atommüll regelrecht verklappt wurde. Etwa 126.000 Fässer liegen da. Und schon damals gab es Warnungen, das Bergwerk sei nicht geeignet, weil Wasser eindringt. Vor 12 Jahren hat der Deutsche Bundestag entschieden, der Müll muss da wieder raus. Jetzt hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen ersten Antrag dafür gestellt. Sprechen wir drüber mit Bastian Brandau, unserem Landeskorrespondenten. Bastian, nimm uns doch zunächst mal mit runter in den Schacht. Wie müssen wir uns das in der Asse eigentlich vorstellen?
Ja, wenn man den dort besuchen kann, dann fährt man eben mehrere hundert Meter mit dem Fahrstuhl runter in den Schacht. Dann geht's weiter mit fensterlosen Fahrzeugen, weißen Kleinbussen, unter Tage eben. Dann zur sogenannten Hauptauffangstelle für Wasser auf der 685 Meter Sohle. Das ist ein Sammelbecken, das tatsächlich so ein bisschen an einen aufstellbaren Swimmingpool erinnert. Und dort plätschert es, dort fließt es unaufhörlich, das Wasser, das gesammelt wird in einer großen schwarzen Plane eben im Berg. Dieses Salzbergwerk lernt man dann dort, das bewegt sich, die Asse ist instabil. Ja, und oberirdisch bekommt man inzwischen auch zu sehen, was man sich auch als Spaziergängerin oder Spaziergänger anschauen kann. Dort finden jetzt Rodungsarbeiten statt seit einigen Jahren. Inzwischen auch Bauarbeiten für einen Bohrplatz. Dort wird inzwischen auch gebohrt. Die Bohrarbeiten haben im Herbst 2023 begonnen. Dort soll dann eben oberirdisch auch ein Zwischenlager für die Abfälle entstehen, die man irgendwann rausholen will aus der Asse.
Der Betreiber der Asse, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die hat inzwischen einen ersten Antrag auf Rückholung gestellt. Was bedeutet das jetzt konkret?
Ja, es gab ein paar Personalwechsel bei der BGE, ein bisschen Dynamik ist da reingekommen und jetzt eben diesen Antrag, den die Bundesgesellschaft stellt, genehmigen muss dann das niedersächsische Landesumweltministerium. Dort hat man auch zugesichert, das schnellstmöglich zu bearbeiten. Es ist der Antrag, erst einmal einen Rückholschacht zu bauen, also zu bohren und dann den Schacht Asse 5 zu bauen. Dort will die BGE ein sogenanntes Rückholbergwerk eben errichten und das soll dann mit der Asse 2 verbunden werden, wo eben diese Atomabfälle liegen und die BGE selbst weist darauf hin, dass dieser Antrag noch nicht vollständig sei jetzt. Das soll in den nächsten Jahren dann alles konkretisiert werden. Das ist alles sehr umfänglich, sehr komplex, muss geprüft werden nach Atomrecht. Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist notwendig mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Also da ist es noch sehr unklar, wann es losgehen kann mit dem Bau eines neuen Bergwerks und wann dann einige Jahre später mit der Rückholung. Die BGE spricht jetzt von einer Rückholung, die 2033 beginnen soll. Es ist unklar, wie realistisch dieser Zeitplan ist, denn so eine Rückholung, das hat weltweit noch nie ein Land gemacht.
Also erstmal ein neues Bergwerk bauen, um das alte Bergwerk räumen zu können. Diese aktuellen Entwicklungen, wie wird das denn in der Region selbst wahrgenommen?
Ja, es sind diese Zeitfristen, die den Ärger und die Wut dort jährlich steigen lassen. Denn 2013 hat der Bundestag diese Rückholung beschlossen. Schnellstmöglich, so steht es im Gesetz. Und dass ein erster Antrag jetzt eben 12 Jahre später erst kommt, das sorgt dort für Ärger und Wut. Generationen von Menschen haben sich dagegen die Asse eingesetzt. Und viele davon werden diese Rückholung wohl nicht mehr erleben. Diese Erkenntnis setzt sich da sozusagen langsam durch. Und es ist immer der Vorwurf in der Region, auch die Rückholung werde verschleppt. Es gibt auch die Exit-Option da, die Flutung des Bergwerks, da ist alles für vorbereitet. Letztes Jahr gab es dann auch noch Meldungen aus der Asse, dass dieses Wasser dort verändert fließe. Das heißt, Wasser geht im Bergwerk erst einmal verloren. Das hat weiter für Verunsicherung gesorgt. Und ja, in der rot-grünen Landesregierung ist man ebenfalls verärgert. Der Umweltminister Christian Meyer hat das jetzt begrüßt von den Grünen, dass da ein erster Antrag gestellt wird. Die schnelle Rückkühlung, die habe dafür die Menschen Priorität. Eine Rückkühlung, die aber ein weiteres Problem bringen würde. Denn bisher ist völlig unklar, wohin überhaupt mit den Abfällen aus der Asse. Die werden dort erstmal zwischengelagert, was man dort natürlich auch nicht besonders gut findet auf der Asse. Aber im geplanten Endlager des Bundes für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Salzgitter in der Nähe, da ist gar kein Platz für diese Abfälle aus der Asse, wenn sie denn irgendwann nach oben geholt würden.
Viele ungeklärte Fragen also in Sachen deutscher Atommüll. Bastian Brandau war das mit Eindrücken aus der Asse. Vielen herzlichen Dank. Deutschland braucht mehr Klimaanlagen. Das war ja für einige die Lehre aus der heftigen Hitze Anfang dieses Monats. Und für ganz viele Bereiche stimmt das sicher auch. Für Schulen, für Krankenhäuser, Altenheime. Aber Klimaanlagen, die bringen eben auch Nachteile und sind auch nicht für jeden Geldbeutel was. Sven Kästner hat sich deshalb Alternativen angesehen.
Es könnte so einfach sein. Ein Knopfdruck, schon kühlt die Klimaanlage das Zimmer auf 23 Grad. Sehr angenehm bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad im Sommer. Blöd nur, dass die Hitze aus der Wohnung einfach nach draußen geblasen wird. Uwe Schlink, Meteorologe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig.
Man schaufelt ja die Wärme im Prinzip vor die Tür. Letzten Endes ist es keine nachhaltige Lösung, die Wärme in die Stadtatmosphäre zu bringen.
Schon deshalb nicht, weil asphaltierte und betonierte Städte Wärmeinseln sind. In Sommernächten können die Temperaturen schon mal 10 Grad über denen im Umland liegen. Studien aus Metropolen wie Singapur, Paris oder Berlin belegen, dass Klimaanlagen Innenstädte je nach Lage um 1-2 Grad zusätzlich aufheizen. Deshalb sollten sie sparsam eingesetzt werden. Stattdessen sollte man an heißen Tagen morgens lüften und tagsüber Vorhänge oder Rollläden geschlossen halten. Wer die Fenster von außen abdeckt, hält Wärmestrahlung am besten ab, rät Oliver Wagner vom Wuppertal-Institut.
Man kann sich theoretisch auch damit behelfen, dass man einfach mal eine Alufolie vors Fenster klebt oder halt eben irgendwie dran heftet. Auch das wäre halt eben eine Möglichkeit, einfach die Wärme ein Stück weit zu reflektieren und das Gebäudeinnere halt eben stärker zu verschatten.
Wir öffnen das Fenster oft trotz Hitze, weil die Luftbewegung auf der Haut einen Kühleffekt hat. Die gleiche Wirkung bringt aber der gute alte Ventilator, ohne gleichzeitig die Mittagshitze von draußen ins Zimmer zu lassen. Vorsicht aber bei kleinen Räumen. Schon zwei Menschen können die Luftfeuchtigkeit schnell steigen lassen, was in der Hitze vor allem für ältere und kranke Menschen gefährlich werden kann. Am besten wirkt gegen Hitze langfristige Planung.
Das heißt, das Gebäude so zu isolieren, dass ich sowohl im Winter weniger Heizenergie brauche, als auch im Sommer idealerweise gar nicht erst in die Verlegenheit komme, die Räume kühlen zu müssen. Das heißt, Fassadendämmung, Dachdämmung, eine ordentliche Dreifachverglasung bei den Fenstern, das kann schon mal sehr viel helfen.
Wer im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung lebt, hat mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel moderne Heizungstechnik einbauen und die im Sommer zum Kühlen verwenden.
Wer mit dem Gedanken spielt, sich beispielsweise eine Wärmepumpe zuzulegen, da gibt es auch Erdwärmepumpen, wo man dann im Sommer im Grunde genommen auch die Kälte, die im Boden ist, halt eben nutzen kann, um dann durch die Heizungsanlage zu schicken. Da kann man dann an extrem heißen Tagen quasi kälteres Wasser durchlaufen lassen, womit dann die Räume ein bisschen abgekühlt werden.
Fassadenbegrünung hilft ebenfalls. Die Blätter spenden Schatten und das daraus verdunstende Wasser kühlt zusätzlich. Mauern und Innenräume heizen sich dann weniger auf. Wer eine Renovierung plant, könnte über ökologische Baustoffe nachdenken. Eike Roswag-Klinge ist Professor für klimagerechtes Bauen an der TU Berlin. Er setzt auf Naturfasern, Holz oder Lehm, die gut Feuchtigkeit speichern und später wieder abgeben können.
Wenn nachts kühle, feuchte Abendluft und Nachtluft quasi in das Gebäude einströmen kann, das Gebäude feuchter aufnimmt und am Tag, wenn die Temperaturen steigen, diese Feuchte wieder verdunstet wird, damit kühlen sich die Gebäude quasi passiv runter, ohne dass man Technik braucht.
Über klimafreundliche Alternativen zur Klimaanlage berichtete Sven Kästner. Diesen Beitrag und auch alle anderen Beiträge dieser Sendung können Sie nachhören. In unserer kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auch jeder anderen Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Sie auf gar keinen Fall Beiträge dieser Sendung verpassen wollen, dann können Sie in der Deutschlandfunk-App auch die komplette Sendung abonnieren. Hier im Programm geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und dort ist der Schwerpunkt die Rolle Israels in der aktuellen Situation in Syrien. Am Mikrofon begrüßt Sie dann meine Kollegin Maria Grunwald. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Kommen Sie noch gut durch den Tag.